Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Oliver Baum. Er ist nach Australien gekommen, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit der Eisenbahn. Das ist nur was ganz Ungewöhnliches. Oliver, wie kommt man denn mit der Eisenbahn nach Australien?
Naja, direkt nach Australien nicht, aber zumindest von Berlin bis Singapur und danach mit der Fähre nach Indonesien und dann über verschiedenste Inseln von Sumatra bis Timor. Und dann in Timor habe ich Glück gehabt, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und da habe ich einen australischen Skipper mit seiner Crew getroffen und der hat mich dann von Dili nach Darwin mit dem Segelboot mitgenommen, wo ich dann letztes Jahr im Juli angekommen bin.
Abenteuerlich, aber sag mal, die Bahnfahrt von Berlin nach Singapur, kaufst du da eine Fahrkarte und setzt dich dann rein oder wie läuft das?
Nee, das wäre ja zu einfach und das wäre auf der Strecke nicht angemessen. Aber im Wesentlichen, man geht zum Berliner Hauptbahnhof und holt sich das erste Ticket von Berlin nach Warschau. Und dann hat man schon mal die erste Strecke geschafft und dann tut man sich Schritt für Schritt vorarbeiten. Und ich bin dann von Warschau weitergefahren nach Bialystok und dann über Lettland, Litauen und Estland schlussendlich in Russland, in St. Petersburg gelandet. Ja, und dann geht es durch Russland durch. Ich habe noch einen Abschluss nach Kasachstan gemacht, aber wieder zurück nach Russland bis Vladivostok, bis an den Pazifik. Und da hatte ich dann schon mal die transsibirische Eisenbahn hinter mir.
Diese erste Strecke von Berlin nach St. Petersburg, ist das eine schwierige Strecke? Läuft das da reibungslos?
Es ist ein bisschen tricky, weil gerade die baltischen Länder im grenzüberschreitenden Verkehr teilweise nur am Wochenende operieren oder so 2-3 Verbindungen pro Woche haben. Da muss man ein bisschen planen, dass man dann halt auch nicht zu lange, also mehrere Tage Aufenthalt hat in irgendwelchen Hauptstädten. Obwohl es wunderschön dort ist. Also gerade Vilnius und Riga kann ich jedem und auch Tallinn in Estland hat mir sehr gut gefallen, aber ich hatte ja noch ein ganzes Stück vor mir und wollte dann nicht allzu viel Zeit dort verbringen. Aber ansonsten ist man in der Europäischen Union, es gibt keine Grenzkontrollen. Man kann also auch mit dem Personalausweis einfach die Grenze überqueren. Die erste richtige Grenzkontrolle kommt dann im Zug von Tallinn nach St. Petersburg.
Und wie viele Tage muss man denn zum Beispiel berechnen, wenn man so eine Strecke Berlin-St. Petersburg fahren will?
Also ich habe, glaube ich, ungefähr 10 Tage gebraucht, aber ich bin ja auch nicht jeden Tag im Zug gesessen, sondern die Idee ist ja auch, dass man Menschen und Umgebung halt kennenlernt und ich habe mich dann eher so Stück für Stück halt vorgearbeitet und nicht wirklich möglichst lange im Zug zu sitzen jeden Tag.
Von dort aus bist du dann in die Weiten Russlands reingefahren. Kann man das so einfach machen in Russland?
Ja, definitiv. Also Russland hat mich total überrascht, was Leute angeht. Und heutzutage ist es ja auch alles fortschrittlich. Also früher musste man wirklich noch am Bahnhof die Fahrkarte kaufen, was teilweise schwierig war. Aber heutzutage hat man eine App, also gerade in Russland. Und dann, ich glaube, ich habe mir so gut wie alle Tickets online gekauft in der App. Und dann zeigt man die App im Prinzip vor mit dem Ticket. Und in der App, die es auch auf Englisch gibt, kann man dann auch direkt im Schlafwagen dann auswählen, ob man unten oder oben schlafen will, längs oder quer zur Fahrtrichtung. Da gibt es halt verschiedenste Optionen in den Schlafwagen in Russland. Und dann sieht man, was frei ist, dann sieht man, welcher Zug verfügbar ist. Es ist ja auch nicht so, dass nur ein Zug da bis Vladivostok fährt, sondern das sind ja mehrere Züge, die dann täglich fahren. Und auch in Russland ist die Eisenbahn ein gängiges Transportmittel. Und ich habe Leute getroffen, die sitzen teilweise 3, 4, 5 Tage im Zug, weil sie zu Verwandten oder Freunden fahren.
Ja, ich wollte gerade sagen, so eine Zugfahrt von Moskau nach Vladivostok, da ruckelst du ja ein paar Tage durch die Gegend.
Genau, wenn man das an einem Stück machen will, ist es eine Woche. Das ist, glaube ich, mit die längste Zugfahrt, die es gibt. Es gibt noch einen Zug, der dann über Vladivostok direkt bis Pyongyang fährt, nach Nordkorea. Aber dort kommt man ohne Spezialvisum natürlich nicht rein. Aber das war ja, ich habe das eigentlich immer so gemacht, ich bin einen halben Tag gefahren, meistens, und bin dann in irgendeiner russischen Stadt ausgestiegen, bin dann 2, 3 Nächte geblieben und dann habe mich dann wieder auf den Weg gemacht. Und das Ganze hat mich ungefähr 2,5 Monate habe ich gebraucht, von St. Petersburg bis Vladivostok.
Und bist du immer ins Hotel oder sowas gegangen oder wie hast du da übernachtet?
Nee, ich habe eigentlich Couchsurfing gemacht. Mhm. Das ist eine Organisation oder heutzutage haben sie auch eine App auf dem Handy. Es funktioniert so, dass Einheimische sagen halt, wann sie und ob sie Zeit haben, Fremde aufzunehmen. Und ich kann sagen, wann ich in welcher Stadt bin und halt nach einem Host suche. Und gerade in Russland findet man eigentlich immer relativ einfach einen Host. die sind sehr gastfreundlich. Und ich hatte tolle Erlebnisse mit meinen Host in Russland. Und dadurch bin ich auch der russischen Kultur oder kommt mir im Prinzip, je nachdem, wo man ist, der einheimischen Kultur relativ nah, weil man bekommt im Prinzip Einsichten, die man im Hotel oder in einem Hostel überhaupt nicht gewinnen kann.
Sprichst du denn ein bisschen Russisch?
Ja, das stimmt. Ich habe etwas, bevor ich losgefahren bin, habe ich etwas Russisch gelernt. Aber die jungen Leute in Russland, die reden heutzutage alle Englisch, also Hauptkommunikationsmittel war Englisch. Und die haben dann auch teilweise für mich übersetzt. Aber im Zug oder so, wenn man dann auf ältere Leute trifft, die können natürlich überhaupt kein Englisch. Manche können noch Deutsch, das hat mich wirklich überrascht. Also gerade am Baikalsee habe ich bei einer älteren Frau übernachtet, die war bestimmt schon 70. Die war noch nie in Deutschland, konnte aber fließend Deutsch und hat gemeint, sie hat es halt damals Sowjetzeiten in Ulan-Ude gelernt.
Am Baikalsee, da würde ich auch immer mal gerne hingefahren sein, ja.
Ja, kann ich definitiv empfehlen. Das war auf meiner ganzen Reise, war das mein absolutes Highlight, der Baikalsee.
Und dann bist du von Russland aus nach Singapur weitergefahren. Wie hast du denn das gemacht?
Ja, da muss man erstmal die Grenze überqueren nach China. Das war ein bisschen trickreich, weil es da keinen direkten Zug mehr gibt, sondern da muss man erst ein Stück mit dem Bus fahren, obwohl die Schienen gibt es noch, aber da ist kein Personenzug mehr in Betrieb momentan. Und dann die Grenze überquert, was dann wirklich ein Kulturschock war. Also China ist komplett anders als Russland. Und dann bin ich halt durch China durch, über die teilweise die bekannten Städte wie Peking und Shanghai und teilweise die Schnellzüge genommen, also quasi den ICE. China hat ja das größte Schnellzugnetz der Welt jetzt, also 30.000 Kilometer an Schnellzügen, und Chinesen, die lieben Zugfahren. Da ist dann das Fahrkartenkaufen war eigentlich da trickreicher als sonst irgendwo. Und nach 4 Wochen habe ich es dann aber nach Hongkong geschafft, was wirklich eine Oase für mich war, weil Hongkong komplett anders ist als Festlandchina. Und nach 3 Wochen Hongkong wieder zurück nach China, dann die Südwestprovinzen gemacht, also Sichuan und Yunnan, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, gerade weil da der Einfluss von Tibet schon da war und auch die Leute komplett anders waren als im Osten von China. Und dann über einen kleinen Grenzübergang nach Vietnam. Und dann Vietnam einmal von Norden nach Süden durch, nach Kambodscha. Das war sehr exotisch, Kambodscha, muss ich sagen. Und dann weiter kurzen Abstecher nach Laos und wieder zurück nach Kambodscha. Dann einen Zug an die Grenze genommen von Phnom Penh an die thailändische Grenze. Und dann durch Thailand durch, von Thailand nach Malaysia. Und dann Malaysia einmal über die Brücke. Und dann ist man in Singapur.
In China kannst du Chinesisch?
Oh, nee, überhaupt nicht. Also das war vor der Reise so die Wahl, entweder lerne ich ein bisschen Russisch oder ein bisschen Chinesisch, und ich habe mich dann für Russisch entschieden.
Und wie bist du dann klargekommen in China?
Google Translate. Also auf dem Handy funktioniert Google Translate, das ist das Einzige, was funktioniert in China, ansonsten ist ja alles abgeschottet. Wenn man keinen guten VPN-Provider hat, kommt man auch nicht ins rechtliche Internet. Also die Firewall, die ist wirklich groß und heftig, hat mich dann doch überrascht, wo ich drin war. Aber Google Translate funktioniert, und im schlimmsten Fall macht man halt ein Foto von einer Speisekarte, wo nur chinesische Schriftzeichen draufstehen. Da kommt man mit irgendeiner Übersetzung raus und weiß zumindest, ob es jetzt Schwein oder Huhn oder irgendwas anderes halt ist. Ja, Was es genau ist, weiß man trotzdem nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das zumindest so weit, dass man abseits der ausgetretenen Pfade auch überleben kann.
Und also, China hast du auch Couchsurfing gemacht? Gibt es das da auch?
Habe ich probiert, aber war schwieriger. Also gerade, weil die chinesische Regierung auch diese App halt blockiert und dann halt nur Leute, die das eigentlich nutzen oder wissen, wie ein VPN funktioniert, dann auch Zugang zu Couchsurfing haben. Aber die Erlebnisse, die ich hatte, die waren wirklich gut, weil normalerweise war es immer so, sobald man in der Familie aufgenommen wird in China, gehört man quasi dazu. In Chengdu habe ich einen Host gehabt, das war also wirklich großartig. Der hat mich aufgenommen, die ganze Familie war happy. Ich habe zwar kein Wort Chinesisch verstanden, aber die waren immer happy, dass ich bei denen, die haben mich bekocht und ansonsten dafür gesorgt, dass ich es mir absolut gut geht. Und die ganzen Nachbarn sind dann gekommen und wollten Hallo zu mir sagen und haben dann mir irgendwas erzählt, wo ich natürlich erstmal überhaupt nicht verstanden habe, was sie jetzt eigentlich wollen. Aber ja, definitiv. war schwierig, aber sobald ich einen Host gefunden habe, war es definitiv ein Erlebnis wert.
Dann bist du ja auch irgendwann in dieses Coronavirus-Chaos reingekommen und jetzt steckst du hier in Australien fest sozusagen.
Genau, das ist richtig. Momentan bin ich in Sydney, New South Wales. Die Grenzen sind zu. Das ist natürlich eine Erfahrung, die man aus einem freien Europa mit offenen Grenzen überhaupt nicht kennt und dann auch wieder sich gerne zurückerinnert, wie einfach eigentlich das Reisen in Europa ist. Ja.
Machst du das so hauptberuflich oder studierst du noch oder wie kannst du dir das zeitlich und geldlich erlauben, sowas?
Ich bin schon lange fertig mit dem Studium, aber am Ende des Tages war es so, dass ich halt meinen Job gekündigt hatte, mehr oder weniger in Deutschland. Meine Firma hat mir das erste Jahr noch ein Sabbatical-Jahr ermöglicht. Das heißt, ich habe das erste Jahr noch etwas Geld pro Monat, so wie es halt beim normalen Sabbatical auch laufen würde. Und gerade in China oder in Süd- oder in Asien ist es ja so, dass man im Gegensatz zu Australien, dass da die Lebenserhaltungskosten relativ niedrig sind.
Ja. Wie soll es jetzt weitergehen, wenn du hier mal wieder rauskommst?
Ich habe ja am Anfang gehofft, dass die Grenzen nach Neuseeland dann nach kurzer Zeit sich wieder öffnen. Aber Politiker sind halt, wie sie sind. Und jetzt war ja Wahl in Neuseeland und ich hoffe, das ist genügend Impuls, dass sich Jacinda überlegt, vielleicht nicht so ganz so rigoros gegen ihre australischen Nachbarn vorzugehen. Und ich hoffe halt, dass die nächsten 2-3 Monate irgendwie dicht am Horizont ist. Und aber wenn das nicht sein sollte, dann muss ich auch irgendwann sagen, gut, okay, ich habe es lange genug probiert. Also ich sitze jetzt seit 6 Monaten fest. Und wenn es halt nicht weitergeht, dann muss ich halt leider in den Flieger einsteigen, so schwer mir das auch fällt, zurück nach Deutschland fliegen.
Ja, ich wollte auch sagen, in Neuseeland gibt es auch ein paar interessante Eisenbahn-Trips zu machen.
Oh ja, definitiv. Mit jedem, dem ich erzähle, dass ich nach Neuseeland will, der sagt, wunderbar, mach das. Und ich habe schon so viel davon gehört, von Land und Leute. Also ich bin froher Erwartung oder große Erwartung. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Bist denn hier in Australien auch, so wann das möglich war, mit der Eisenbahn gefahren?
Ja, genau. Ich bin dann von Darwin nach Adelaide gefahren, im Garn. Und dann von Adelaide nach Sydney mit dem Indian Pacific. Und dann von dieses Jahr bin ich hoch von Sydney entlang der Ostküste bis nach Cairns gefahren. Also das war soweit es ging. Ich wollte oben sogar noch weiterfahren mit dem, fällt mir der Name nicht ein, aber der fährt bis nach Normanton. Das ist so eine alte Eisenbahn, die von der Queensland Eisenbahn betrieben wird, von Croydon nach Normanton. Aber das war zu früh nach der Regenzeit und die Gleise waren noch demoliert von dem starken Regen, den sie hatten. Und ich war dann eigentlich im Frühjahr, das war Anfang März, war ich zu früh da oben und konnte die Eisenbahn leider nicht mitnehmen. Aber ich bin zum Bahnhof gefahren nach Normanton und habe die Leute dort getroffen. Und der Lokführer hat mir auch einen kurzen Rangierausflug mit der Lok gegönnt. Also ich habe sie leicht 100 Meter genutzt.
Was hältst du von der Eisenbahn hier in Australien, so im Vergleich? Du bist ja nur richtig rumgekommen.
Also gerade die Touristenzüge, das ist natürlich nur, also das nimmt man nicht als als Transportmittel. Das ist der Garn oder Indian Pacific, das ist für jemanden. Und das sind auch die Leute, die da drin sitzen, die sind schon lange Rentner, sagen wir es mal so. Also das macht man einmal im Leben und dann ist gut. Aber gerade der Zug dann zum Beispiel von Brisbane nach Cairns oder der nach Townsville, die waren wirklich sehr luxuriös und die fahren ja täglich. Das waren mit die besten Transportmittel oder Züge, in denen ich drin saß. Und der Preis, und ich muss sagen, auch im Vergleich zu Bus, stimmt meines Erachtens das Preis-Leistungs-Verhältnis auch.
Dein Ziel ist ja, es irgendwie nach Südamerika zu machen. Da gibt es ja auch interessante Zugverbindungen. Ich bin einmal von Buenos Aires nach La Paz gefahren mit der Eisenbahn.
Südamerika war eigentlich geplant für dieses Jahr. Aber durch die ganze Covid-Geschichte, ich wollte eigentlich auch von Nord nach Süd, also quasi von Kolumbien runter bis nach Feuerland. Ob sich das noch ergibt oder wie es halt weitergeht, also er steht noch sehr in den Sternen und kann ja niemand sagen, wann oder ob das überhaupt jemals wieder möglich ist.
Also wenn du nach Deutschland zurückkommst, kannst du ja einen Job bei der Deutschen Bahn suchen. Die suchen so einen Experten wie dich. Und wie lange bleibst du jetzt noch bei uns hier in Sydney?
Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Nachdem jetzt Tasmanien gesagt hat, sie öffnen die Grenzen für ACT und Südaustralien. Das heißt, der Plan ist eher nach Canberra zu fahren, dort 2 Wochen zu bleiben und dann von Canberra nach Tasmanien zu kommen mit der Fähre, was rein regulatorisch möglich ist, laut tasmanischer Regierung. Weil ich war noch nie in Tasmanien. Also das wäre noch der nächste Schritt oder zumindest mal was Neues für mich zu sehen. Ansonsten bin ich, seitdem ich hier bin, ja einmal um Australien rumgefahren. Also ich habe alle Staaten und alle Territories gesehen, bis auf Tasmanien halt. Und von dem her wäre das definitiv noch ein Punkt, den ich abhaken könnte.
Ja, Tasmanien ist ja auch so in gewissem Sinne das Ende der bewohnbaren Welt.
Ja, genau.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.